Gleich geht's los mit der neuen Folge Fritz und Stroh, die Fußballshow mit folgenden Themen zum Brennpunkt DFB. Trauer und Entsetzen in Deutschland. Wie fühlt sich Fußball Deutschland nach dem WM aus?
Desaster in Boston. Wie konnte es zu der historischen Niederlage gegen Paraguay kommen?
Die große Abrechnung. Welche personellen Konsequenzen sollte der DFB nun ziehen?
Misserfolg auf Misserfolg. Hat die Generation um Kimmich endgültig fertig?
Und alles deutet auf Kloppo hin. Kann er uns wieder zu einer echten Fußballnation machen?
Bevor es losgeht, wie immer der Hinweis, wenn ihr unsere Show unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun, indem ihr den Podcast in euren Podcast-Apps abonniert, die Glocke einschaltet und eine 5-Sterne-Bewertung gebt.
Damit verpasst ihr demnächst nichts mehr und helft uns weiter zu wachsen. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Fritz und Stroh, die Fußballshow.
Ja, damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fritz und Stroh, die Fußballshow. Und ich hoffe, ihr merkt die Schwere in meiner Stimme, denn es ist Tag 1 nach dem Desaster in Boston. Die deutsche Fußballnationalmannschaft verabschiedet sich bereits im 16. Finale der WM 2026 und das gegen einen Gegner, ja, der mehr als schlagbar war, nämlich Paraguay. Es ist die ganz große Krise. Es muss alles auf den Prüfstand. Wir werden es heute für euch diskutieren. Die große Abrechnung. Wohin geht es, Fußball Deutschland? Und das wird zum einen meine Wenigkeit übernehmen, Max Fritsching, aber natürlich auch der Mann, der mir mit aller gegebenen Trauer heute zugeschaltet ist, Michael Strohmeier.
Ja, also du verkennst da offenbar meine Lage gerade. Ich bin nicht traurig. Also nicht im geringsten. Und ich bin einfach nur enttäuscht Modus. Ich bin sauer. Ich bin so, ja, so sauer. Also diese Enttäuschung, die kommt gar nicht, weil all das, was gegen Paraguay passiert ist, hat sich in der Vorrunde angedeutet. Bei aller Euphorie, die wir stiften wollten und auch gestiftet haben, erinnere ich mich, dass ich und du auch, dass wir schon auf die Bremse getreten sind, weil sich ziemlich viele Dinge gezeigt haben, die nicht funktionieren und auch gegen Nationen, die jetzt vielleicht nicht zur Weltspitze gehören. Und ich bin einfach fürchterlich sauer, dass ich mir die halbe Nacht um die Ohren schlage.
Das ist das Schlimmste daran.
Ja,
wir sitzen da bis 2 Uhr nachts vor Bildschirm, ja, und gucken uns diesen Dreck, ja, möchte ich sagen, an, sind am nächsten Morgen komplett müde, weil wir vielleicht 4 Stunden gepennt haben und haben als Belohnung dieses, ja, WM ausbekommen.
Ich bringe einen der drastischsten Punkte des Tages heute mal direkt aufs Tableau. Das ist für mich eine schlimmere Fußballgeneration aktuell oder eine erfolglosere, nein, schlimmere nicht, eine erfolglosere, ein erfolgloserer Zeitraum als der Zeitraum 98 bis 2004. Das war der absolute Rumpelfußball, aber das waren aber auch absolut limitierte Fußballspieler. Und das ist für mich der große Unterschied, warum ich diese Situation, wie wir sie jetzt haben, viel schlimmer empfinde als das, was damals passiert ist. Damals hat man irgendwann aufgehört, Fußball zu fördern oder zu spielen. Und dann hast du dann nur noch irgendwelche Holzhacker auf dem Feld gehabt und hast es irgendwie trotzdem noch geschafft, 2002 ins Finale dich zu rumpeln. Ja, aber heutzutage mit den ganzen Nachwuchsleistungszentren, mit Talenten, die keine Talente mehr sind, sondern viel Erfahrung mitbringen, internationale Erfahrung, Titel gewonnen haben, international, in Deutschland, in der Premier League. So ein Fußball, da fehlen mir auch die Worte für.
Ja, ich habe in den letzten Stunden im Laufe des Tages sehr, sehr häufig das Wort fassungslos gelesen, ja, und gehört. Und Vielleicht mal eine interessante Beobachtung, die ich an mir festgestellt habe. Ich bin alles andere als fassungslos. Das macht mich nicht mehr fassungslos. Das habe ich in den letzten Jahren halt schon zu oft gesehen, als dass ich da noch fassungslos werde. Natürlich ist man am Ende dieses Spiels enttäuscht gewesen, sauer, so wie du. Absolut, kann man nachvollziehen. Aber dieses Fassungslose hat sich bei mir gar nicht eingestellt nach dem Spiel. Weil ich mir dachte, ja, okay, den Tiefpunkt haben wir 2022 schon gehabt. Den haben wir 2018 schon gehabt, den haben wir in Ansätzen 2021 auch schon gehabt. Also diese ganzen Tiefpunkte, die erleben wir hier zum dritten, vierten Mal im letzten Jahrzehnt des Fußballs. Und da stellt sich bei mir gar keine Fassungslosigkeit mehr ein, ehrlich gesagt, weil es ist nichts Neues leider.
Naja, also ich glaube, was bei mir die Fassungslosigkeit auslöst, ist die Art und Weise, wie man aktuell noch damit umgeht. Gerade im Bereich der Funktionäre und der Führungs-, also nein, eigentlich nur hauptsächlich, wie Julian Nagelsmann damit umgeht, um mal auch das den Ross und Reiter zu nennen. Ja, also 2024, also vor 2 Jahren, das EM-Aus gegen Spanien. Das war eine Trendwende, dachte man. Ich fand das, es war ein gutes Turnier. Man hatte eine gute Mannschaft, man ist unglücklich gegen Spanien ausgeschieden, man hatte einen wirklich undankbaren Turnierbaum und hat trotzdem gut performt. Und die letzten 2 Jahre hat Julian Nagelsmann alles weggeworfen, was diese Tendenz hat irgendwie bestärken können. Und deswegen, weil das jetzt die letzte Konsequenz ist aus diesem Niedergang in den letzten 2 Jahren, bin ich fassungslos, weil das war nicht nötig. Und auch man hatte nach der Vorrunde auch noch die Möglichkeit, ins Turnier reinzukommen gegen Paraguay. Die Qualität war da. Der Gegner körperlich undankbar, aber von der Qualität her schlagbar. Und die Art und Weise macht mich, egal wie erwartbar das war, fassungslos.
Ja. Der DFB hat es geschafft, dass wir in dieser Folge hier wirklich von 0 auf 200 in 0,1 Sekunden ja. gehen. Also da ist ja wirklich, hier ist wirklich gar keine Wartezeit. Also hier wird wirklich mit der Tür ins Haus gefallen. Ja. Aber es ist ja auch nötig. Also wir haben mal wieder einen weiteren tieferen Tiefpunkt des DFB hier zu verkraften und aufzuarbeiten. Und das wollen wir natürlich heute machen. Und da muss es direkt zur Sache gehen. Das ist auch richtig so. Aber ich möchte da nochmal drauf zurückkommen. Dieses Fassungslose stellt sich bei mir nicht ein, weil ich erinnere mich sehr gut, dass wir hier im Podcast 2022 nach der Katar-WM diesen tiefsten Tiefpunkt des DFB schon mal diskutiert haben. Und ich habe wirklich einfach nur den Eindruck, dass die EM 2024 ein Ausrutscher nach oben war. Ja. Und wir eigentlich jetzt wieder in diesem tiefsten Tiefpunkt genau drinstecken, ja. den wir vor 4 Jahren hatten. Also es hat sich eigentlich nichts geändert. Was man Nagelsmann zugute halten muss, er hat damals als Feuerwehrmann Ende 2023 übernommen. Hat es in kürzester Zeit geschafft, eine konkurrenzfähige Mannschaft da irgendwie mit einfachsten Mitteln zusammenzuschrauben. Mit der Euphorie der Heim-EM hat er eine gute EM gespielt, aber das hat zu sehr geblendet. Also alles, was danach kam, er hat es nicht geschafft, über den Zeitraum von 2 Jahren ein Team zu formen, was eben mithalten kann bei so einem Turnier. Und das zeigt sich jetzt natürlich dann auch am Ende mit dem Spiel gegen Paraguay, was dann im Elfmeterschießen verloren wurde. Also wir mussten uns wirklich die ganze Nacht um die Ohren schlagen. Also es blieb uns nichts erspart gestern Nacht. Ne? Also es ist wirklich von A bis Z die gesamte Klaviatur des Arschtritts dieser Sportart, was wir natürlich auch alle in unserem Vereinsleben und alles schon mal erlebt haben, aber hier nochmal mit dem ganz großen Stiefel in unsere Ärsche.
Ja, ja. Also es war wirklich auch Hatewatch, ne? Also das muss man auch dazu sagen.
Am Ende auf jeden Fall.
Es war Hatewatch, aber es war nicht nur Hatewatch gegen, weil die eigene Unfähigkeit, oder die Unfähigkeit klingt so, als hätte man nicht die Qualität, aber es war, es hat sich angefühlt, als hätte man 500 PS, aber man kriegt den zweiten, dritten Gang nicht rein. So, ja. Also die Unfähigkeit, umzuschalten in ein, ja, wie haben sie es gesagt? Der Punch hat gefehlt. Ja, es fehlte absolut der Punch. So, du hast ein Spiel, du beginnst stark, so, du weißt, okay, Paraguay spielt mit einem 5-4-1, was aber realtaktisch, wie man so schön sagt, in der Verteidigung eigentlich ein 10 war. Also ja. es war einfach nur 10.
Aber es war ja genau so erwartbar. Also genau so. Paraguay hat das gespielt, was sie spielen können. So, sie können, wenn sie versuchen mitzuspielen, ist das Harakiri, dann werden sie mit 120%iger Sicherheit das Spiel verlieren. Also machen sie das, was sie können, tief stehen, verteidigen, kontern und auf Fehler des Gegners warten. Also es war zu 100% so erwartbar.
Ja, und trotzdem, Deutschland beginnt stark. Es haben sich Räume ergeben, es hat eine Kombination stattgefunden. Und man hat direkt gemerkt, Paraguay will eines tun, weh. Ja. Paraguay will den Deutschen wehtun, sowohl auf der körperlichen Ebene als auch auf der mentalen Ebene. Also es wurde viel simuliert, es wurde viel hingefallen, es wurden viele Nicklichkeiten ausgetauscht, die nicht direkt zu Foulspielen geführt haben, was der bis dahin noch sehr großzügigen Linie des Schiedsrichters, jetzt habe ich den Faden des Satzes verloren, aber dem zu danken, dankend, war das, also seine Verantwortung war das am Anfang noch sehr viel laufen zu lassen, was ich grundsätzlich befürworte. Und dann kam der erste Bruch, völlig absurd schlecht verteidigt, das 1-0.
Ja, das stimmt. Also da kann der Paraguayer auf der rechten Seite zwei deutsche Spieler mit einer einfachen Körpertäuschung ins Leere laufen lassen, kann völlig frei flanken und Enciso in der Mitte. Ja, auf den hat gar keiner mehr geachtet, der kann dann da einköpfen. Ja. Ist niemand mitgegangen, hat niemand übergeben, den Gegenspieler, der da von außen eingelaufen ist. Fürchterlich schlecht verteidigt. Ne?
Schaut es euch an, Joshua Kimmich orientiert sich an Jonathan Tah.
Ja. Falsches Spiel. Ja klar, der guckt gar nicht. Also es ist fürchterlich schlecht verteidigt. Und das hat die Paraguayos natürlich aufgeweckt. Also das hat ihnen ja Rückenwind gegeben. Die konnten ja danach ihr Spiel in Perfektion durchziehen, ja, weil sie mussten ja gar nicht mehr nach vorne. Sie haben ja geführt zu dem Zeitpunkt. Das ist ja das Beste, was denen passieren konnte.
Sie haben sich gedacht, wir machen das jetzt weiter und müssen nicht mal kontern, sondern wir haben de facto jetzt schon gewonnen.
Ich mach so und noch schlimmer. Das ist das, was sich Paraguay gedacht hat nach dem 1-0. Und ja, auch völlig berechtigt. Es ist ja aufgegangen, das, was sie sich überlegt haben. Jetzt müssen wir dann aber natürlich auf der anderen Seite gucken, wie hat die deutsche Mannschaft offensiv darauf reagiert, auf den erwartbaren tiefen Block. Julian Nagelsmann hat das Undenkbare getan. Er hat Dennis Undaf in die Startelf gestellt.
Undafbares getan.
Ja, Undaf ist der Weltenlohn für den Auftritt.
Ja, Julian Nagelsmann, der, glaube ich, größte Dennis Undaf-Hasser auf der ganzen Welt.
Ja.
Wir haben das ja hier so ein bisschen scherzhafterweise beglitten immer. Aber jetzt muss ich sagen, also auch nach dem Interview kommen wir später nochmal drauf. Das ist einfach, ich weiß nicht, was Dennis Undaf Julian Nagelsmann angetan hat, aber er wird es ihm wohl nie verzeihen.
Anscheinend.
In so einem Spiel mit dieser taktischen Ausrichtung, die Julian Nagelsmann angebracht hat, war Dennis Undaf sofort ein toter Spieler. Du hast sofort gemerkt, ja, der geht da unter. In einem Zehner-Abwehrblock kannst du nicht viel wühlen.
Ja, beziehungsweise musst du dann anders spielen. Also, was sich realtaktisch dann gezeigt hat, ist, dass sie eher mit einer Doppelspitze gespielt haben, als mit der 9er-10er-Ausrichtung, die besser funktioniert hat in den Gruppenspielen, wo Undaf dann reinkam. So, ich hatte aber das Gefühl, dass Havertz und Undaf beide eher vorne gespielt haben.
Ja.
Dadurch sind die Bälle aber gar nicht in ihre Nähe gekommen, weil es gar keinen in dem Zehner-Raum gab, der den Ball mal da hätte hintragen können. Also, Musiala saß ja dafür auf der Bank und der Zehner-Raum war kaum besetzt. Also, ich weiß nicht, ob das so gedacht war oder ob die beiden sich einfach fürchterlich schlecht aufgeteilt haben in dem Spiel.
Ja, und dann hast du ja irgendwann in der zweiten Halbzeit angefangen. Goretzka kam übrigens ins Spiel, wahrscheinlich um für Mecha, um das Körperliche ein bisschen voranzubringen. Und dann hast du einfach, das hast du aber bevor Goretzka schon kam, hast du angefangen, nur noch zu flanken.
Ja.
Nur noch flanken in den Strafraum aus dem Halbfeld, von der Seite. Und ja, Dennis Undaf, klar, kann immer auf einen Abstauber hoffen, aber das ist natürlich kein Spiel, was du eigentlich gegen körperlichen Gegner spielen solltest.
Ja, ja, also du musst gegen so einen Gegner, du musst sie in der Breite auseinanderziehen, du musst eine gute Passschärfe haben, du musst den Ball laufen lassen, verteilen, um den 16er herum. Du musst eine gewisse Tiefe ins Spiel bringen, so, da muss auch mal jemand bis zur Grundlinie gehen und dann so einen Ball wieder reinbringen. Nichts davon ist passiert. Absolut gar nichts. Und das, was du gesagt hast, diese ständigen Flanken, ist dann ein absolutes Verlegenheitsmittel am Ende nur noch gewesen. Das ist für mich schon Verzweiflung gewesen. Also, weil sie keinen taktischen Plan gegen dieses defensive Paraguay hatten.
Ja. Und das hatte ich, glaube ich, nach dem Elfenbeinspiel auch gesagt. Gegen einen tiefstehenden Gegner hast du keine Ideen. Und am Ende, klar, Flanke kommt.
Ja, ausgerechnet Havertz, eine Flanke.
Ja, gut, die gefährlichsten Situationen kamen dann tatsächlich auch aus Flanken. Ja. Aber du hast halt vorne ja gar keinen drin gehabt, der jetzt für sein Kopfballspiel so krass bekannt ist. Also Havertz hatte mehrere Kopfballchancen. Aber
er hatte noch eine. Nach dem Ausgleich hatte er tatsächlich noch eine ganz ähnliche Situation. Der hätte eigentlich auch reingemusst. Da wäre an der Stelle wahrscheinlich dann schon Ende gewesen für die Paraguayer. Aber hat er halt nicht gemacht, weil Kopfball jetzt auch nicht seine größte Stärke ist.
Ja, ja, und wenn du deine Außen so spielst, das sind Wirtz, der normalerweise gewohnt ist, immer nach innen zu ziehen und dort das Spiel zu machen, dass der außen bleiben muss. Wenn Nathaniel Brown ihn nicht mal richtig hinterlaufen kann, weil Wirtz ja die ganze Zeit da ist. Wenn du auf der anderen Seite einen Rechtsverteidiger hast, der gar nicht nach vorne geht und Sané hinterläuft, wo du natürlich auch den Gegner in die Breite ziehst und wo du Platz schaffst, sondern der in einer Dreierkette den Spielaufbau macht. Sané, ob der jetzt gut war oder schlecht, der hatte, und das hatten wir ja schon mal gesagt, der hat ja hinter sich gar keinen, der ihn unterstützt. Das heißt, Sané war immer im 1 gegen 2, manchmal im 1 gegen 3 und hat sich da verdribbelt. Wie willst du denn an die Grundlinie kommen, wenn du außen alleine stehst?
Naja, der war auf völlig verlorenem Posten da teilweise. Da mache ich Sané auch gar keinen so großen Vorwurf. In der 79. Minute ist dann das zweite Undenkbare aus der Sicht von Julian Nagelsmann passiert. Denn Anton kam für Pavlovic. Und das hat bedeutet, dass Joshua Kimmich auf die 6 gegangen ist. Und Weidemar Anton dann den Rechtsverteidiger gespielt hat. Also Nagelsmann hat zumindest nichts unversucht gelassen in diesem Spiel. Das können wir festhalten.
Ja, aber
viel zu spät.
Ich wollte gerade sagen, das wirkte dann ja auch eher wie eine Verzweiflungstat und hat aber auch das taktische Gefüge nicht wirklich, wobei doch ein bisschen besser gemacht. Also Anton war dann schon auch eher Rechtsverteidiger und hat es dann auch mal geschafft, die rechte Seite etwas zu unterstützen, beziehungsweise
Hätte man den nicht rückblickend einfach das gesamte Turnier über als Stammrechtsverteidiger bringen sollen und Kimmich auf der 6 spielen lassen sollen? Wäre das nicht vielleicht die Lösung gewesen?
Ja, vor allen Dingen hast du dann die Situation, dass so ein Anton Rechtsverteidiger spielt und Sané mal entlasten kann und 10 Minuten später nimmst du Sané raus und bringst dafür in so einem Spiel, also in einem der undankbarsten Spiele des ganzen Turniers und vielleicht auch seit Wochen, Nick Woltemade.
Ja. Mit seinen ersten Minuten im Turnier, muss man
Seine ersten
sagen.
Minuten im Turnier gegen den asozialsten Gegner des Turniers.
Ja, der wirkte wie ein Häufchen Elend. In dem Moment, wo er den Platz betreten hat, null Selbstvertrauen,
Wechsel
null Bindung
doch gegen
zum Spiel.
Curaçao ein.
Ja, also natürlich
Gib
irgendwo,
ihm doch die Chancen.
Genau, also irgendwo natürlich auch selbst verschuldet von Nagelsmann, weil er ihn vorher gar nicht gebracht hat. Teilweise auch selbst verschuldet, weil er natürlich in einer fürchterlichen Verfassung von seiner Form her angereist ist zu dieser WM. Also diese ganze WM für Nick Woltemade ist in sich so unglücklich, dass es am Ende dann irgendwo auch keine Überraschung war, dass er einer der war, die den Elfmeter verschossen
haben. Ne? Da kommen wir, glaube ich, gleich nochmal drauf. Ich fand Woltemade, wenn er am Ball war, im Strafraum tatsächlich auch gefährlich. Also hatte seine, ich glaube, ein, zwei Abschlüsse aus der Drehung.
Ja.
Das gegen einen Block
Stückwerk
aus
am Ende aber.
Ja, aber man sieht ja, dass der den Ball halten kann und abzieht, dass der eine Chance kreiert, was ja gar nicht passiert ist. Habe ich Havertz und Undaf nicht gesehen?
Nein, das ist richtig. Also gerade Undaf ist ja nie in diese Situation gekommen, wo er mal einen Ball abschirmt, hält und dann vielleicht mal zum Abschluss kommt. Gar nicht. Also im Gegenteil, er hatte direkt in der zweiten Minute diese eine Chance, die Nagelsmann dann nachher auch im Interview angesprochen hat, wo er dann Pavlovic, den völlig freien Pavlovic übersehen hat. Also der ist auch maximal unglücklich in das Spiel reingestartet.
Ja, aber also wie butthurt musst du als Nationaltrainer sein, wenn du aufgrund von 120 nicht dominanten Minuten und aufgrund eines Ausscheidens im Elfmeterschießen aus dem Turnier verschwindest und du nimmst dir eine Szene aus der ersten Minute eines Spielers raus und nennst sie beim Namen.
Ja.
Das ist finde ich, das ist peinlich.
Ja, sehe ich auch so. Also das wirklich
das ist klein.
Also, keine Ahnung, vielleicht war es Verlegenheit in dem Moment, weil ihm nichts mehr anderes eingefallen ist. Mag sein, aber am Ende ist ja das, was du sagst, daran wirst du ja gemessen. Gerade als Bundestrainer stehst du so im Fokus, da musst du dir sicher sein, was du an einem Mikrofon sagst. Und ja, ich finde es auch absolut peinlich unprofessionell, da den eigenen Spieler,
vor allem einen einzigen.
Ja, und wo ihm ja eh schon seit Monaten hinterher gesagt wird, dass er den nicht mag und immer wieder zu Unrecht kritisiert, obwohl er abliefert, den dann auch noch mal oben drauf packst, als einzigen namentlich nennst, das ist katastrophal kommuniziert, ja. Und reiht sich leider ein in viele, viele schlechte Kommunikationen von Nagelsmann in den letzten Monaten und gerade jetzt auch speziell zur WM. Er ist auch größtenteils an sich selber gescheitert.
Ja, und zusammenfassend für das Spiel muss man sagen, was sich gezeigt hat in den Vorrundenspielen, was auch gegen Paraguay wieder der Fall war und wo man sagen muss, eigentlich kann Paraguay da nicht die Benchmark sein. Es fehlt einfach an einer Spielidee insgesamt. Ja. Weil wir haben ja übrigens, vielleicht das so als kleine Info, es gibt ja bei Instagram auch eine Gruppe, das sogenannte Fußvolk. Und da haben wir das
Channel.
Spiel, ein Channel, ja. Da haben wir, Entschuldigung, ich bin von vor 1990.
Ja, ist mal bei Facebook hauptsächlich unterwegs. Ja.
Und da haben wir das Spiel mal live begleitet mit unseren Kommentaren. Und das kann man sich auch noch mal für die Zukunft überlegen, ob ihr da Bock drauf habt. Ihr könnt es auch kommentieren und beteiligen. Also es ist ein bisschen wie ein Twitch-Stream, nur halt schriftlich.
Ich hab schon Feedback eingefordert von der Community. Ja. Die Leute haben Bock drauf.
Ja, ich wollte es nur noch mal im Podcast auch erwähnen.
Ja.
Nein, aber was irgendwo, das, was man, wo man das Gefühl hat, dass die Spielidee der deutschen Nationalmannschaft ist, kontrollierter Aufbau bis zum 16er und dann hoffen, dass ein paar von den genialen Menschen da vorne eine Idee haben.
Ja, so klassische Steckpässe. Irgendwo in eine Gasse rein und jemand kommt dann zum Abschluss. Ja,
so ein Wirtz, so ein Musiala, so ein Sané. Wenn die einen hellen Moment haben, dann entscheiden die das Spiel. Das ist doch keine Spielidee.
Nein.
Das ist Hoffen und Beten.
Ja, das sehe ich auch so. Das ist einfach zu wenig. Und heutzutage vor allen Dingen im Weltfußball ist das zu wenig. Die anderen, die kleineren, die mittleren Nationen haben so sehr aufgeholt, dass das einfach nicht mehr reicht. Ja. Also du kannst als Top-Nation nicht mehr hingehen und sagen, unsere paar Weltklasse-Spieler, die Extraklasse, die haben, das reicht schon gegen die kleineren und mittleren. Ja. Nein, tut's nicht mehr. Dafür haben die anderen zu viel aufgeholt.
Also tut es schon, aber dafür braucht man halt Spieler der Qualität Dembélé, Mbappé, so. Die brauchst du dann.
Ja, aber mit auch die wäre, aber auch wenn Didier Deschamps keine Spielidee hätte,
ja,
würde das auch nicht so zur Geltung kommen.
Das ist richtig, aber so ein Dembélé, ich glaube, in sein Dreierpack war dreimal das gleiche Tor. So, den kannst du halt dann, oder zweimal das gleiche Tor.
Aber
den kannst du halt auch schwerer verteidigen.
Genau, ne, aber ohne eine vernünftige Spielidee, ohne eine variable Spielidee, die mit verschiedenen Spielphasen umgehen kann, hilft es dir nicht, nur auf die individuelle Klasse zu hoffen. Nee. Und das muss ein Hauptkritikpunkt bei Julian Nagelsmann sein,
dass er es
über 2 Jahre nicht geschafft hat, eine Spielidee zu entwickeln, für die dieses Team steht und die vor allen Dingen auch stabil ist, ne? Also die anpassbar ist auf einen Gegner. Hat er nicht geschafft und er hatte 2 Jahre dafür Zeit.
Ja. Dann weiterer Punkt, der anzuprangern ist, selbst wenn man das mit der Spielidee jetzt nicht hinbekommen hat, weil vielleicht die Spieler, die man einsetzen möchte oder einsetzen muss, ne? Es gibt ja Spieler, die offensichtlich eingesetzt werden müssen auf bestimmten Positionen, weil sonst gibt's Ärger, weiß ich nicht. Anders kann ich mir bestimmte Entscheidungen nicht vorstellen. Dann hast du immer noch die Möglichkeit zu sagen, okay, wenn wir aus dem Spiel heraus das Spiel nicht entscheiden können, dann sind wir wenigstens stark bei Standardsituationen.
Ja.
Und die Ecken der deutschen Nationalmannschaft, die waren brutalst scheiße.
Ja.
Also ich glaube, es waren 2 Ecken gefährlich von 16. Vielleicht waren es auch 3 gefährliche Ecken. Aus einer ist ja, das ist ja auch noch dazu gekommen. Wir hatten ja auch noch Schiedsrichterpech, mal wieder in einem K.O.-Spiel. Aber die Ecken, immer.
Kleiner Funfact zu den Ecken. Der DFB hat extra vor, ich glaube, 3 Jahren oder so, 3-4 Jahren, einen Standardtrainer eingestellt.
Ja.
Da fragt man sich, was der beruflich macht.
Ja, was hat er denn trainiert? Also, was war denn das? Ganz ehrlich, ich habe 2 Eckenvarianten gesehen in dem Spiel. Eine, wir ballern den Ball auf den zweiten Pfosten und hoffen, dass Tah ihn reinköpft in die Mitte oder ins Tor. Und die zweite ist, wir ballern den Ball auf den kurzen Pfosten und hoffen auf Gott.
Ja. Ja, gut.
Achso, nee, es gab auch noch eine kurze Ecke. Eine.
Ja. Jonathan Tah hat ja tatsächlich nur einen reingeschädet in der Verlängerung. Ja. Darüber müssen wir noch sprechen. Was natürlich ein reguläres Tor gewesen hätte sein müssen von Jonathan Tah, wurde aber per VAR-Entscheidung zurückgenommen, weil man da im Schiedsrichterteam der Meinung war, dass Waldemar Anton ein Foulspiel am Torwart begangen hat.
Ja. Und da, also wie gesagt, das Hate-Watch war es nicht nur gegen die eigene Mannschaft, sondern es war ein Hate-Watch gegen das ganze Spiel. Denn diese weiche Linie, viel laufen zu lassen, die ich ja immer befürworte, die hat in der 60. Minute einfach aufgehört. Und ab da wurde sehr kleinlich gepfiffen, aber nicht mit Konsequenzen. Paraguay hat es geschafft, über das ganze Spiel mit Theatralik, mit Nicklichkeiten, mit Schwalben, mit Verletzungen den Spielfluss immer wieder zu unterbrechen. So, ich habe es schon in Spielen gesehen, dass Schwalben geahndet wurden, dass das Schauspielerei geahndet wurde, dass harte Fouls dann irgendwann geahndet wurden, bei Paraguay überhaupt nicht. Also, hat er hier Galazar? Nee, wie heißt er? Heißt er so? Der gute Mann? Ja, Galazar. Matthias, auch ein wilder Name übrigens, der wird Cucurella in Zukunft Konkurrenz machen, was der sich da alles geleistet hat. Musiala fast kaputt getreten, dabei aber selber sich hingeschmissen, als wäre er verletzt worden, hat dann irgendwann simuliert, dass er getroffen wurde, obwohl es nicht der Fall war. Ganz fürchterlich. Und dieser Schiedsrichter lässt ein Tor zu von Jonathan Tah, und weil Waldemar Anton steht und der Torhüter Gil in ihn reinläuft, dann weiterläuft, eine 100%ige Möglichkeit hat, noch den Ball abzufangen, der aufs Tor kommt, was er nicht schafft, greift der VAR ein und sagt, klare Fehlentscheidung.
Ja, und vor allen Dingen diesen Schutzraum für den Torwart, 5-Meter-Raum, das gibt es ja regeltechnisch gar nicht mehr. Das wurde abgeschafft vor einiger Zeit. Ja. Also von daher ist es auch gar nicht mehr zu rechtfertigen regeltechnisch. Also es ist völlig unklar, wie man zu dieser Entscheidung kommen kann. Also es ist eine glasklare Fehlentscheidung, dieses Tor nicht zu geben. Und bei aller berechtigten Kritik gegenüber der deutschen Mannschaft, man muss festhalten, sie hätten normalerweise 2-1 nach Verlängerung gewonnen.
Ja, definitiv.
So, das wäre dann eigentlich das Ergebnis gewesen.
Jürgen Klopp hat dazu gesagt, wenn das ein Foul ist, dann wäre Arsenal dieses Jahr nicht Meister geworden.
Ja, absolut.
Weil das ist deren Strategie im Strafraum.
In der Premier League wirst du aus dem Stadion gepfiffen, wenn du dich da überhaupt hinschmeißt als Torwart. Ja, also absolut, ne, da ist das DFB-Team natürlich auch im Pech gewesen. Also das möchten wir jetzt nicht hier komplett hinten überfallen lassen. Aber so ging es dann mit dem 1-1 nach 120 Minuten ins Elfmeterschießen. Und Elfmeterschießen ist eine Lotterie. Da geht es nur über Nervenstärke, aber da können natürlich winzige Kleinigkeiten dazu führen, dass man am Ende eben als Verlierer vom Platz geht. Und es ging ja auch schon maximal beschissen los, ne? Der sicherste Schütze als erstes bei uns, Kai Havertz, der schon so viele wichtige Elfmeter reingemacht hat für Arsenal, verschießt.
Ja, und auch gar nicht so gut.
Man hat die Angst gemerkt.
Trippelnder Anlauf und dann halb hoch, halb warm. Dankbarer Torwartball. Klar, es ist immer Glück, dass derjenige dann in der Ecke ist, der Gil in der richtigen Ecke ist. Aber das war natürlich denkbar tragisch. Und dieses Drama, das nahm dann, also wirklich, das ist auch mental einfach ein brutales Elfmeterschießen gewesen, weil die Paraguayer, die haben bis zum 3-2 die ersten drei alle verwandelt. Deutschland hat von den ersten drei, von den ersten vier, aber zwei verschossen. Denn Nick Woltemade hatte die Möglichkeit, aufs 3-3 zu wir haben ja als erstes geschossen, aber Nick Woltemade läuft an. Ja,
Ja, und Nick Woltemade schießt die Elfmeter ja eigentlich anders. Also denk mal so an die paar Elfmeter, die er für Newcastle in der vor allen Dingen vergangenen Hinrunde geschossen hat. Ja. Da war einer dabei, den hat er torpedomäßig unters Dach geknallt. Das war einer seiner ersten Tore für Newcastle. So, und guck dir an, der ist leider wie ein Häufchen Elend angelaufen bei diesem Elfmeter. Völlig ohne Rückgrat, ohne Selbstvertrauen. Du hast im Anlauf gesehen, dass das nichts werden kann.
Ja. Und dann geht's ja weiter. Dann denkt man sich, ja, okay, ne? Also es steht jetzt 2-3. Paraguay kann auf 2-4 stellen und dann ist das Ding durch und Sanabria verschießt. Ja. Und Nadiem Amiri trifft. Aber damit es überhaupt weitergeht, muss Balbuena auch verschießen. Wie unrealistisch ist das?
Der eine Minute vor Ende des Spiels als sicherer Elfmeterschütze eingewechselt wurde. Ja. By the way.
Der verschießt dann, weil Neuer hält. Und dann sind wir in einer Situation, die auch nach unserer Pause gleich nochmal besprochen werden muss. Thema Zukunft des DFB Generation 95 plus minus. Dann heißt es so, okay, die ersten fünf haben geschossen, wer nun? Und Kimmich fragt rum, wer macht's? Und ja. Jonathan Tah, der in seinem Leben noch kein Profi-Elfmeter jemals geschossen hat, sagt, wenn es keiner macht, mach ich's.
Kimmich hat Goretzka zweimal angesprochen, ob er den sechsten macht, hat abgelehnt.
Man muss zugute halten, dass er es ablehnt. Weil das bedeutet, man kann sagen, es ist Feigheit, aber es ist auch irgendwo eine Verantwortung zu sagen, ey, ich traue es mir gerade 0% zu. Und wenn es einen gibt, der es sich zutraut, und Jonathan Tah hat es sich zugetraut, ja, das hat er im Interview nachher auch nochmal gesagt. Er hat gesagt, er hat es sich zugetraut, er fühlte sich sicher und er würde diese Entscheidung jedes Mal wieder treffen, dann finde ich es korrekt, diese Entscheidung zu treffen. Aber, und wie gesagt, das würde ich gerne in den Part nach der Pause nehmen. Er hat eigentlich gar nicht die Nervosität zu haben in seiner Position.
Also das meinst du Goretzka?
Genau. Also warum? Das ist für mich das, wo wir gleich drüber sprechen müssen. Warum gibt es überhaupt diese Nervosität? Warum traut er sich das eigentlich nicht zu?
So, das ist halt die Frage dann, ne? Aber also ich würde bei so einem Elfmeterschießen, gerade wenn es dann in die Schützen geht, dann nach dem fünften, also wo dann nicht mehr die nominellen Elfmeterschützen dabei sind, würde ich immer erwarten, dass die erfahrensten, die ältesten Spieler von sich aus sagen, ich mach das jetzt, ich habe am meisten erlebt. Und das wäre eigentlich Leon Goretzka an der Stelle gewesen. Ne?
Und da muss man dann sich die Frage stellen, warum fühlte er sich nicht in der Lage? Aber was ist passiert? Jonathan Tah tritt an, schießt den Ball drüber.
In den Oberrang.
José Canale.
Ja. Trifft. Canale Grande am Ende für Paraguay. Ja. Und die haben sich natürlich gefreut wie ein Schneekönig, aber auch zu Recht. Ne? Also der Staatspräsident hat direkt den 30.06. zum offiziellen Staatsfeiertag gemacht. Also auch mal so als Dimension, was wir mit dieser fürchterlichen Leistung da bei so einem kleinen Land wie Paraguay da ausgelöst haben. Ja. Also für die ist das ein Nationalfeiertag, der größte sportliche Tag, den dieses Land je erlebt hat, weil wir zu dusselig sind, aus gefühlt 50 Torschüssen mal mehr als einen unterzubringen.
Ja. Ja, und das war, glaube ich, in Summe einfach ein für den deutschen Zuschauer brutales Spiel, weil du siehst die Hilflosigkeit oder Ideenlosigkeit der eigenen Mannschaft. Du siehst die Giftigkeit, die Drecksackigkeit der Paraguayer, die einen auch wirklich, also die hat mich auch auf die Palme gebracht. Ich finde Paraguay auch unsympathisch, muss ich sagen, als Team. Niemals so unsympathisch wie Frankreich. Ne? Also Frankreich hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Aber das kann man jetzt schön reden mit, ja, die sind halt clever, bla bla bla. Es hat mich wütend gemacht. So.
Ja, also ich habe da einfach Respekt für, weil die kennen ihre Lage, die kennen ihren Platz. Die wissen, was sie können und was sie nicht können. Und sie wissen, es geht nur über einen Weg und das ist genau der, den sie gewählt haben.
Das ist Unsportlichkeit, genau. Muss ich aber nicht mögen.
Es ist am Rande des Legalen gewesen. Nein, natürlich hier und da mal drüber, absolut, aber das ist, so wird nun mal Fußball gespielt. Also Fußball ist nicht nur Tiki-Taka und das klingt jetzt natürlich sehr nach Doppelpass und Mario Basler, was ich hier raushaue.
Der war nur schön, Spieler.
Aber ich denke, ihr checkt den Punkt.
Ja.
Gerade wenn Underdog auf den klaren Favoriten trifft, dann muss man sich anders behelfen und ich finde das absolut legitim und mir kamen sie tatsächlich nicht besonders unsympathisch rüber, weil das mir, ist, die kennen ihre Lage. Aber ist ja völlig okay. Das kann ja unterschiedlich ankommen. Das ist ja kein Thema.
Dritter Punkt, der Schiedsrichter, der dann auch nochmal seinen Beitrag dazu geleistet hat, dass diese Geschichte sich am Rande der Legalität befindet und nicht innerhalb der Illegalität. Also der auch komplett die Kontrolle abgegeben haben. Hatte also mehr Kontrollverlust als ich am All-You-Can-Eat-Buffet. Das muss man an dieser Stelle mal konstatieren. Und das führte für mich dazu, dass ich auf alle Beteiligten dieses Spiels einfach, alle Beteiligten, sauer war. Und das hinterlässt, wie gesagt, Enttäuschung, Fassungslosigkeit, Wut und ganz, ganz viel, was es dann zu besprechen gilt, wie es weitergeht.
Ja, das ist nämlich die große Frage. Wie geht es weiter nach dem Desaster von Boston? Wie geht es weiter mit Julian Nagelsmann? Wie geht es mit dem DFB weiter? Ein Weiter-so kann es eigentlich nicht geben. Es gibt erste Informationen, es gibt erste Tendenzen, na, wo es hingehen könnte in den nächsten Wochen. Und das diskutieren wir gleich nach der Pause.
Werbung.
Ja, kleine Werbepause. Wir müssen erstmal durchschnaufen nach der hitzigen Diskussion ums WM aus der Nationalmannschaft. Und ja, ich kenne etwas, was uns gut runterkühlen kann. Gerade zur Zeit der WM, ne?
Ja.
Weißt du, was das ist?
Ja, das ist Holy Hydration.
Ja.
Mein Go-To-Drink, gerade in den letzten Wochen, wo es so heiß war, wo wir die Schwierigkeiten mit dem Flüssigkeitshaushalt hatten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist jetzt in Anführungsstrichen runtergekühlt, aber wir haben halt immer noch scheiß 30 Grad. Und dementsprechend ist es auch weiterhin wichtig, sich mit Elektrolyten und Flüssigkeit zu versorgen.
Das stimmt. Und Holy hat für die WM drei neue Hydration-Sorten rausgebracht, nämlich Blueberry, Aprikot und Green Apple. Blueberry habe ich hier gerade in der Hand. Blueberry ist sehr, sehr geil. Habe ich mir schon einige Male in dieser Hitzewelle dann doch verköstigt mit Eiswürfeln, die dann innerhalb von Sekunden geschmolzen sind. Also sehr, sehr gute neue Sorten. Und Holy Hydration, nochmal kurz erklärt, ne, das ist eben so die klassische Alternative zum Softdrink. Der Elektrolytehaushalt wird versorgt damit. Und besonders gut für alle, die jetzt bisher dachten, naja, Holy ist ja nur Energy. Ne, also Energy bin ich vielleicht nicht so der Fan. Nein, Holy hat halt auch über Energy hinaus noch weitere Sachen und da unter anderem Hydration. Da solltet ihr dann mal reinprobieren, wenn ihr da Bock drauf habt.
Ja, und was halt Holy auch besonders gut macht, ist, dass da jetzt kein Mist drin ist. Ne? Also es wird kein Zucker hinzugefügt. Es hat sehr wenig Kalorien. Auch das ist ja etwas, was gerade jetzt im Blick auf den Sommerkörper noch mal Relevanz hat für den einen oder anderen und dementsprechend hat man halt vollen Geschmack und dafür aber keinen Mist. Und ich muss sagen, ja, Blueberry ist auch mein Favorit von den dreien, aber mit Green Apple und Apricot hat man auf jeden Fall zwei weitere Geschmackssorten, die, wenn ich ehrlich bin, fast jeden Geschmack treffen müssen. Also da ist auf jeden Fall was für euch dabei.
Also schaut da auf jeden Fall mal in den Shop von Holy rein. Link ist wie immer in der Episodenbeschreibung. Gönnt euch da ein paar von den WM-Hydration-Sorten von Holy. Und wenn ihr noch ein bisschen sparen wollt und gleichzeitig uns unterstützen wollt, dann nutzt ihr einen unserer beiden Codes. Wenn ihr zum ersten Mal bei Holy bestellt, dann nutzt doch den Code FRITZSTROH5. Damit bekommt ihr nämlich volle 5 Euro auf eure erste Bestellung bei Holy. Und wenn ihr schon bei Holy bestellt habt oder vielleicht sogar Stammkunde seid und alle zwei Wochen eine neue Bestellung rausknallt, dann nehmt doch den Code FRITZSTROH. Da kriegt ihr 10% auf alles.
Werbung.
Damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Fritz und Stroh, die Abrechnung.
Zurück aus der Hydration Break, die wir gerade mehr oder weniger wortwörtlich hatten. So, ich habe mich in dieser kurzen Zeit, in einer Minute war es, glaube ich, habe ich mich etwas, habe ich mich mal reflektiert und mir ist aufgefallen, dass ich schon sehr viel rumschreie hier. Und
geschrien hast du jetzt nicht.
Ja, oder sehr, sehr laut und
polterst.
Ich poltere, genau, ich poltere sehr viel, das habe ich gerade reflektiert. Und ich muss sagen, das wird auch nicht aufhören. Ich bin einfach stinksauer. Und das Ding ist, wenn wir später dazukommen, wie es weitergeht, ja, dann werde ich mich auch wieder beruhigen. Dann schauen wir in die Zukunft. Aber es geht ja noch weiter. Die Shitshow, die Nagelsmannsche Shitshow, und ich mach's selten. Ich mach's selten so deutlich, dass ich es an irgendeiner Person direkt festmache. Ich finde aber, der gute Mann hat es sich selber irgendwo zuzuschreiben, dass man ihn persönlich kritisiert, weil die Interviews nach den Spielen, die waren in den letzten Wochen schon schwierig. Aber das war jetzt für mich der absolute Höhepunkt in der Kommunikation und in der Art und Weise und entlarvend, was die Trainerpersönlichkeit Julian Nagelsmann angeht.
Ja, also die große Aussage und die jetzt in Anführungsstrichen wichtigste Aussage, die er im Interview nach dem Spiel getätigt hat, war ja, dass er gesagt hat, er tritt nicht zurück. Er würde die kommende EM 2028 vorbereiten für den DFB, wenn man denn möchte, dass er das tut. Und wenn nicht, ja, muss man mit ihm sprechen. Das war die Kernaussage.
Diese Art und Weise. Eigentlich möchte ich hier in diesem Podcast nie einen zu großen Bogen schlagen. Aber muss ich jetzt mal machen, weil es mich einfach so wütend macht. Das ist für mich auch irgendwo was, wie es in der Politik passiert. Jemand macht irgendwas, was vielleicht nicht korrekt ist oder nicht ganz so hilfreich ist für alles oder im Rahmen der eigenen Aufgabe vielleicht sogar falsch oder verwerflich, ne? Irgendwelche Skandale, Unterschlagungen, Deals, die vielleicht ein bisschen teuer waren, Maut, Masken etc. Und tritt nicht zurück. Es wird einfach weitergemacht. So, und
ja, das Selbstverständnis, mit dem man davon ausgeht, dass man trotz eines riesigen Fehlers weitermachen darf, das ist auch etwas, was mich fertig macht.
Er stellt sich dahin und sagt, ja, ob ich weitermache oder nicht, das liegt nicht in meiner Hand. Julian, das liegt komplett in deiner Hand. Liegt komplett in deiner Hand zu sagen, ich habe mir was vorgenommen, ich habe euch was versprochen, es hat nicht funktioniert und ich bin nicht der richtige Mann für diesen Job, weil ich habe es nicht geschafft, irgendetwas hier zu verbessern oder zu verändern. Ich habe es eher verschlimmert, ich habe Kommunikationsfehler gemacht, ich habe Aufstellungsfehler gemacht und ich habe einzelne Spieler vor den Bus geworfen, namentlich Olli Baumann und Dennis Undav.
Ja, das pikante Detail an den nachvollziehbaren Ausführungen von dir ist, dass Julian Nagelsmann noch bis 2028 Vertrag hat beim DFB. Das bedeutet, würde er jetzt, ne, wie wir es anstandshalber erwarten würden, sagen, Leute, ich bin raus, ich trete jetzt zurück, verzichtet er auf 2 Jahre Gehalt vom DFB.
Das ist für mich eine Einstellungssache, eine Einstellung zur Sache. Ich trage das japanische Trikot. So, der japanische Trainer, der hat sich bei der gesamten Nation dafür entschuldigt, dass Japan gegen Brasilien ausgeschieden ist. Japan ist gegen Brasilien in einem fantastischen Spiel ausgeschieden, am Ende unglücklich in der Nachspielzeit. Japan hatte also eigentlich mehr erreicht oder zumindest so gespielt, wie man es erwartet. Der Mann hat sich vor der gesamten Nation entschuldigt und hat gesagt, es tut mir leid, das ist eine Enttäuschung. So, Julian Nagelsmann trainiert eine der Top 5 Nationen der Welt nominell, überzeugt nicht in der Vorrunde, fliegt gegen Paraguay aus den 41. der Weltrangliste. Die USA haben 4-1 in der Vorrunde gegen sie gewonnen. So, Julian Nagelsmann scheidet sang- und klanglos und hilflos gegen sie aus und sagt so, ja, natürlich mache ich weiter.
Ja.
Warum auch nicht?
Ja.
Liegt nicht in meiner Hand. Doch, geh!
Ja, oder sag in dem Moment nichts und regel es im Hintergrund. Ne? Deswegen habe ich das mit dem Vertragsdetail reingebracht, weil natürlich wird da in gewisser Art und Weise auch über eine Abfindung gesprochen werden müssen. Aber natürlich hätte man sich doch auch jetzt, oder kann man natürlich auch noch im Hintergrund einigen zwischen Nagelsmann und DFB und sagen, okay, wir kommunizieren nach außen, dass Nagelsmann zurücktritt, aber er kriegt trotzdem Teil der Abfindung, ne, für die 2 Jahre, die er dann, wo er das volle Gehalt dann drauf verzichtet. Das ist ja noch möglich. Aber sich dann im Interview danach mit diesem Selbstverständnis hinzustellen, das einfach rauszuhauen, das finde ich auch maximal unsympathisch und ist auch nicht mehr einzufangen.
Wir reden auch nicht über einen Vereinstrainer, der angestellt ist in einem Fußballverein, der ein Unternehmen darstellt, sondern wir reden hier über den eigentlich höchsten deutschen Trainer, den Trainer der deutschen Nationalmannschaft, der dafür sorgen soll, dass die Vertreter, die besten Athleten des Landes darauf eingestellt sind, in einem weltweiten oder europaweiten Wettbewerb die beste Leistung zu bringen und damit, und so funktioniert das System, zu zeigen, dass diese Nation das Beste ist in dieser Sportart. Das kann man jetzt mögen oder nicht in dem, was es so an Nationalstolz hervorruft. Das ist, möchte ich jetzt mal außen vor lassen. Aber das ist sein Job. Und das war lange Zeit eine Ehre und kein Job. Und sich da so hinzustellen und zu sagen, na, ich habe einen laufenden Vertrag, es liegt nicht in meiner Hand, ich habe zwar versagt, aber ich mache weiter. So, nee, das ist für mich, es hätte was mit Größe zu tun, zu sagen, ich werde dieser Verantwortung hier nicht gerecht und ich biete dem DFB meinen Rücktritt an. Wie wir das regeln, das machen wir intern, aber ich werde aktuell dem nicht gerecht, was von mir erwartet wird. Das hätte was mit Größe zu tun. Und ja, das ist nicht passiert. Es war patzig, es war schnippisch und was du sagst, dieses Selbstverständnis, boah, bin halt Trainer, ne? Was wollt ihr machen?
Ich habe halt Vertrag. Ja, ja, also ich glaube, das ist ja ziemlich klar geworden, wie wir die Sache sehen, was Nagelsmann angeht, dass wir der Meinung sind, dass es hier schnellstmöglich einen Trainerwechsel geben sollte beim DFB. Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht es konkret weiter? Es gibt erste Informationen, die durchgesickert sind. Ich habe kurz bevor wir hier angefangen haben aufzunehmen bei Sky noch gelesen, dass es eine kurze Krisensitzung beim DFB gab, zwischen Neuendorf, Rettich, Völler und ein paar anderen noch. So, und die Alternative, Nagelsmann als Trainer zu entlassen, die wurde da schon konkret diskutiert. Das heißt, es ist nicht nur unser Gefühl, sondern es geht jetzt konkret in die Richtung Entlassung Julian Nagelsmann. Also da wird man beim DFB auch nicht dran vorbeikommen.
Ja.
Na, also das ist tatsächlich de facto der Fall. Jetzt muss man aber vielleicht sogar die Frage stellen, reicht das denn, Julian Nagelsmann zu entlassen? Weil wir sind mal wieder an einem Punkt beim DFB, der tiefste Tiefpunkt ist erreicht. Also es muss doch eigentlich, der DFB muss jetzt das Rückgrat haben zu sagen, komplett reiner Tisch, hier darf eigentlich kein Stein mehr auf dem anderen bleiben. Alle tragen Schuld an diesem tiefsten Tiefpunkt. Es müssen Konsequenzen folgen, nicht nur auf Trainerebene. Für mich auch Rudi Völler, ja, mit drin, weil Rudi Völler hat Nagelsmann in einer väterlichen Art und Weise verteidigt, die ganze Zeit schon. Und er hat im Interview nach dem Spiel dann auch nochmal gesagt, seiner Meinung nach ist Nagelsmann Top-Trainer und wahrscheinlich auch der Richtige für den DFB. Mit solchen Aussagen, so gern ich Rudi Völler habe, muss er eigentlich mit den Hut.
Ja, man hat damals diesen Bierhoff-Löw-Komplex gehabt, wo man sich dachte, ja, die beiden sind unzertrennlich, die fahren wahrscheinlich gemeinsam in Urlaub. Und das wollte man aufbrechen, das hat man geschafft. Man hat sich Bierhoffs entledigt, holt Rudi Völler und er macht das Gleiche mit Nagelsmann.
Ja, ja. Also, dass er ihn damals geholt hat vor der Heim-EM, ja, das ist ja gut gewesen. Es hat ja offensichtlich gepasst. Ja. Er hat uns die Heim-EM gerettet, ja. Also, das ist vielleicht auch der Teil der Nagelsmann-Ära beim DFB, den wir jetzt nicht völlig vergessen sollten. Also, er hat uns ja auch was Gutes beschert. Aber die zwei Jahre danach waren eben schlecht, katastrophal schlecht am Ende sogar. Und dann muss man sagen, so Cut, dann muss Nagelsmann gehen und dann muss eigentlich auch Völler gehen.
Ja, du holst den Feuerwehrmann ins Haus, wenn es brennt. Aber wenn der Brand gelöscht ist, dann zieht der Feuerwehrmann nicht in deinem Haus ein.
Ja, aber Julian Nagelsmann hat in seiner Vereinskarriere sich durchaus ein Standing als Trainer, als Welttrainer erarbeitet, wo man hätte davon ausgehen können, dass er die Skills mitbringt, eine Nationalmannschaft in zwei Jahren auf eine WM so vorzubereiten, dass sie um Titel spielen kann.
Hat uns ja auch begeistert. Hat uns ja auch begeistert damit, dass er Talente rangeholt hat, dass er auf Leute vertraut hat, die nicht das alte Standing in der Nationalmannschaft hat. Hat uns begeistert mit einer neuen Frische. Und die hat er einfach in den letzten zwei Jahren komplett über Bord geworfen, indem er dann wieder die alten Gesichter dazugeholt hat und wieder in der Erfolglosigkeit gelandet ist, wo ich mir denke, warum hat er das gemacht? Wo kam der Druck her? Der Druck muss ja von Funktionären gekommen sein. Der muss ja auch intern gekommen sein. Und da bin ich bei dir. Es kann nicht an der Person Julian Nagelsmann festgemacht werden, was da schiefläuft. Das sitzt tiefer.
Ja, und Nagelsmann ist aber in gewisser Art und Weise auch immer wieder in seiner eigenen Verkomplizierung gescheitert. Also ich glaube, er hat das Thema Nationalmannschaft taktisch zu kompliziert gemacht. Er hat es eben auf Niveau einer Vereinsmannschaft trainiert. Und das ist mit einer Nationalmannschaft nicht möglich. Dafür hast du eben die Zeit nicht.
Ja.
Da müssen taktische Abläufe kurz sein, einfach sein, schnell zu erlernen zu sein und auch schnell umsetzbar sein, damit die Spieler in der kurzen Zeit, in der sie zusammen sind, das auch umsetzen können. Ja. Auch wenn es alles natürlich sehr erfahrene und teilweise Weltklasse-Spieler sind. Die müssen das schnell umsetzen können. Er hat es zu kompliziert gemacht. Er ist, glaube ich, da auch an seinem eigenen Anspruch gescheitert. Ich glaube, wenn er jetzt entlassen wird vom DFB, der wird dann wieder einen neuen Verein finden. Das wird mit Sicherheit auch ein großer Verein sein, weil sein Standing gut bleibt. Und er kann auch mit Sicherheit da wieder erfolgreich arbeiten, ja. Aber das Thema Nationalmannschaft passt da nicht zusammen.
Ich möchte gerne an die berühmten Worte von Max Fritschig erinnern, der gesagt hat, Jogi Löw, nachdem er entlassen wird, wird auf jeden Fall in den Top-Ligen Europas einen neuen Verein finden. Wir alle warten gespannt auf diesen Moment. Ich weiß.
Ich weiß,
aber diesen
Running. Ich glaube, ehrlich gesagt, Jogi Löw hat auch viel abgelehnt im Hintergrund, ohne mir Bescheid zu sagen.
Yeah.
So, das möchte ich jetzt auch einfach mal so stehen lassen. Also, also ich glaube nicht, dass der Mann keine Angebote hat.
Du hast zu einem gewissen Prozentsatz recht, denn Hansi Flick ist ja bei Barcelona Trainer und das ist ja, also die hängen ja irgendwo mit zusammen.
Ja, ja, also es hat ja danach dann auch wieder funktioniert und so erwarte ich es bei Nagelsmann auch.
Davon ist auszugehen, finde
es
trotzdem
witzig. Klar ist, es muss einen reinen Tisch geben, sonst geht es nicht mehr weiter beim DFB. Und die Frage ist natürlich dann, wenn man Nagelsmann jetzt entlässt, wer folgt auf Julian Nagelsmann? Und da gibt es auch erste Informationen. Nach Sky-Informationen ist es so, dass man schon erfragt hat, ob bei Jürgen Klopp, dem großen Schattentrainer dieser WM, nämlich von Julian Nagelsmann, ob bei ihm eine grundsätzliche Bereitschaft da wäre, das Bundestraineramt zu übernehmen, wenn man ihn denn dann konkret anfragt. Und hier ist es wohl so, dass Jürgen Klopp gesagt hat, ja, er wird es machen, wenn man ihn fragt. Das ist ja auch ein entscheidender Punkt. Also natürlich haben wir alle in den letzten Wochen immer wieder diskutiert, oh, Kloppo, der sollte es doch machen, der müsste es doch sein, aber er muss ja auch selber Ja sagen dazu und bei Red Bull rauskommen. Und das ist wohl der Fall. Er würde es machen, wenn man ihn fragt.
Ja, ist halt, da muss ich sagen, das ist halt auch so ein bisschen die Frage, wenn man das so liest, wie ist das tatsächlich gefragt und wie ist das gesagt worden? Warum komme ich da jetzt drauf? Kleine Medienkritik an der Stelle. Es gab ja nach dem Spiel Interviews auch, die Spieler wurden interviewt, was ich nach so einem Spiel, ja, es ist deren Job, aber das finde ich schon sehr, 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 sehr heftig. Kai Havertz ist als erster interviewt worden, hat da auch sehr klar und deutlich geäußert, dass es scheiße war, dass die Mannschaft nicht performt hat, dass man da enttäuscht ist und er hat jetzt, ich glaube, er hat gesagt, er hat zwei große Turniere gespielt, immer beiden reingeschissen.
So ja, hat das zwei gesagt. WMs, zweimal reingeschissen.
Und dann hat er die Suggestivfrage bekommen, wenn Deutschland gegen eine Mannschaft wie Paraguay nicht gewinnen kann, ist man dann mittlerweile nicht auch zweitklassig, was den Vergleich angeht? Da hat Kai Havertz im ersten Impuls auch geantwortet, ja, was ja auch irgendwo seine Richtigkeit hat, ne? Finde ich, jetzt kann man schon so sagen. Also mit den Top-Nationen hält man so nicht mit. Was ich perfide finde, ist, dass Neuer und Kimmich im Nachhinein gefragt wurden. Kai Havertz hat gesagt, Deutschland ist nur noch zweitklassig. Stimmen Sie dazu? Das finde ich über alle Maßen unsportlich, muss ich sagen.
Ja, das stimmt, man hat sie mir in den Mund gelegt. Ne?
So, und die anderen konfrontiert man damit, dass einer das schon gesagt hat, das finde ich manipulativ und nicht in Ordnung. Und das hat mich auch noch mal wütend gemacht, natürlich, ne? Als wäre der Abend nicht schon schlimm genug. Dann schlägst du denen auch noch quasi ins Gesicht oder hintergehst quasi manipulativ deine eigenen Spieler. Deswegen, ja, Klopp wird es wohl machen, wenn er gefragt wird. Ich gehe bei ihm aber davon aus, dass da sehr, sehr viele Bedingungen dran geknüpft sind, sowohl personell als auch finanziell.
Ich glaube, dass wir haben eine sehr vergleichbare Situation wie damals 2004, als diese Horror-EM in Portugal für den DFB war. Rudi Völler dann gegangen ist nach dieser EM und der DFB jede Menge Absagen damals kassiert hat. Da gibt es übrigens auch eine 3- oder 4-teilige Doku vom ZDF. Die habe ich mir vor ein paar Wochen nochmal angeguckt zum Sommermärchen. Und da erzählt Jürgen Klinsmann jede Menge Details aus genau dieser Zeit, wie das damals abgelaufen ist, dass er Bundestrainer geworden ist. So, und der DFB war verzweifelt. Also er hatte keine wirkliche Alternative mehr. Dann kam Jürgen Klinsmann aufs Tableau und der hatte einen sehr, sehr guten Plan, wie man das rumdrehen kann. Aber er hat eine Bedingung an den DFB gehabt. Er braucht eine sogenannte Carte Blanche, also er braucht komplette Handlungsfreiheit. Also wenn sie ihm die komplette Handlungsfreiheit geben, dann macht er es. Und dann hat er Ideen, wie das funktionieren kann, bis zur WM im eigenen Land. Und er hat es bewiesen, dass er den richtigen Plan hatte. Und ich glaube, es ist die gleiche Situation. Der DFB ist komplett am Arsch. Ja. Er hängt jetzt wirklich am Tropf und der heißt Jürgen Klopp. Und sie müssen ihm diese Carte Blanche geben. Und die wird er auch einfordern, hundertprozentig. Ja. So, dann muss man aber auch sagen, alles klar, wir lassen uns jetzt völlig auf den Weg Jürgen Klopp, Bundestrainer, ein und hoffen, dass das funktioniert. Und das ist die Frage bei einem so, ja, also so eingefahrenen Unternehmen wie dem DFB, da muss sich natürlich zu dutzendfach auf die Zunge gebissen werden, auf dem Weg dahin, ja, mit Sicherheit. Aber ihnen bleibt am Ende nichts anderes übrig. Und deswegen ist es, glaube ich, eine sehr vergleichbare Situation.
Ja, finde ich auch. Also der Fußball braucht eine, der deutsche Fußball braucht eine Umstrukturierung. Umstrukturierungen sind immer verbunden damit, dass alte Strukturen aufgebrochen werden. Alte Strukturen können nur aufgebrochen werden, wenn altes Personal ersetzt wird. Vor allen Dingen welches, was nicht flexibel ist. Und da werden sich jetzt ganz, ganz viele Leute beim DFB an den Stuhl krallen.
Ja, absolut. Also das wird auf jeden Fall passieren. Da wird es Machtkämpfe geben. Aber am Ende, ne, sie hängen am Tropf und der heißt Jürgen Klopp. Weil das wäre zumindest dann das positive Signal nach außen, auch in die Fußballfans in Deutschland. Es wäre ein Hoffnungsschimmer. Ja. Weil ich glaube, da würden sich die meisten darauf einigen zu sagen, ja, mit dem Mann kann es wirklich mal eine bessere Zukunft geben für den DFB. Mit seiner Expertise, mit seiner Menschlichkeit. Das kann was werden mit Jürgen Klopp. So, da hättest du eine Aufbruchsstimmung wieder. Deswegen, sie müssen es machen und sie müssen ihm gleichzeitig aber auch alle Freiheiten geben. Also das wird, glaube ich, also es wird zu 99% so kommen, dass Jürgen Klopp kommt und er kriegt alle Handlungsfreiheiten, die er so haben möchte in dem Fall. Interessant in dem Punkt finde ich aber noch, dass diese ganzen Diskussionen, die wir während der WM hatten, ne, also mit diesem Versprecher da von Jürgen Klopp, mit dem noch Bundestrainer und die Reaktion vom DFB darauf und was wir da alles gemutmaßt haben, im Endeffekt ist alles wahr gewesen.
Ja, absolut.
Also es ist auch verrückt.
Es ist 1:1 genau.
Es ist 1:1 genau so gewesen.
Ja.
Weil, also diese Nummer mit dem Schattentrainer und so, ja, es ist ja so gewesen. Er stand die ganze Zeit schon parat und durfte es nicht sagen.
Ja, er hat ja gesagt, er möchte dieses Daily Business an der Seitenlinie stehen nicht mehr machen. Aber das ist er als Nationaltrainer einfach nicht. Und das ist ja das für ihn, vielleicht macht er so ein bisschen den Felix Magath, ja, also Personalunion von Sportdirektor, Trainer, PR. Macht er alles,
ja,
ne?
Ja.
Und hat dann ja wieder eine Aufgabe. Ich glaube, Jürgen Klopp braucht ja auch eine Aufgabe und so wie er über den Fußball spricht und so wie er an der als Experte auch diese Leidenschaft verkörpert, merkt man, der Mann muss eigentlich wieder aufs Feld. So,
ja,
der braucht das.
Es ist so, ja.
Der
es
kann
ist
das.
So, also ich als BVB-Fan habe so langsam wieder meinen Frieden gemacht mit dem Mann. Also natürlich dieser ganze Ärger über sein Red Bull-Arrangement. Habt ihr alles hier, wenn ihr schon länger zuhört, habt ihr das ja alles live damals mitbekommen, meine Gedanken dazu. Wenn es aber so ist, dass der Mann sich auf diese Aufgabe Bundestrainer einlässt, dann bin ich auch bereit, da zu sagen, okay, also dem gebe ich natürlich auch eine Chance in dem Moment, weil ich weiß, was er für eine Trainerexpertise hat und was er rauskitzeln könnte aus dem Spielermaterial, was wir ja trotz alledessen in Deutschland haben.
Ja. Emotional Leader, Co-Trainer, Mannschaftsbetreuer und Begleiter wird dann Mats Hummels.
Und Thomas Müller, ne? Der muss auch
irgendwie. Nee, Thomas Müller bleibt Experte, glaube ich. Ich glaube, dass der hat.
Aber der ist ja sein neuer Ziehsohn jetzt, nach der Magenta-Nummer.
Ich dachte nämlich an Mats Hummels, der ja jetzt sich sehr klar sehr, sehr klar im Interview zu personellen Konsequenzen geäußert hat.
Das ist nämlich unser letzter Punkt für heute. Wir haben die Trainerposition geklärt, die große Abrechnung. Und dann ist natürlich noch die Frage, wie soll es eigentlich personell in der deutschen Nationalmannschaft weitergehen? Weil die Trainerposition ist natürlich die eine Sache. Aber auf der anderen Seite müssen natürlich auch da 11 Spieler wieder irgendwann im September auf dem Platz stehen, wenn es dann mit den nächsten Länderspielen weitergeht. Und du hast es angesprochen, Mats Hummels hat es sehr klar gesagt, er geht davon aus, dass einige, die jetzt schon über 30 sind, vielleicht von sich aus zurücktreten und einigen müsste man diesen Schritt vielleicht dann auch an der Stelle mal abnehmen.
Ja, weil es einfach offenbar irgendwo.
Es geht nicht mehr.
Es funktioniert nicht.
Es geht nicht mehr. Es ist wirklich, ich habe mir da auch ein paar Gedanken zu gemacht und ich bin zu dem letztendlichen Gedanken gekommen, diese Spielergeneration, Kimmich, Rüdiger, Sané, Goretzka und Gnabry würde ich auch dazu packen, auch wenn der jetzt nicht dabei war, aber der war in den ganzen anderen Turnieren beteiligt. Diese Spielergeneration ist durch. Die ist verbrannt. Die hat Misserfolg um Misserfolg gestapelt in den letzten 10, 12 Jahren des DFB. Die sind das Gesicht des tiefsten Tiefpunkts des DFB, was wir jemals hatten. So, und vielleicht muss man an der Stelle bei denen, die jetzt nicht von sich aus zurücktreten, sagen, und selbst bei einem Joshua Kimmich, den packe ich mit bewusst mit dazu, obwohl ich mir im Klaren bin, dass der eigentlich sportlich noch da reingehören sollte, vielleicht muss man dieser Generation jetzt einfach mal die Entscheidung abnehmen und sie erlösen. Und ich sage wirklich bewusst erlösen vom DFB, weil sie können es nicht mehr, sie sind ausgebrannt, sie sind so kaputt, sie haben so viele Misserfolge gestapelt. Es geht nicht mehr. Es wird nicht mehr rauszupressen sein aus dieser Spielergeneration. Da muss man jetzt wirklich sie einfach von der Aufgabe erlösen und sagen, Cut, wir lassen jetzt neue junge Leute ran und das ist jetzt beendet.
Ja, und da schlage ich den Bogen zu, Leon Goretzka traut sich nicht zu, den Elfmeter zu schießen. Was für mich keine.
Hängt alles zusammen.
Das ist für mich, ich möchte auch keinen Vorwurf daraus machen. Ich möchte nur, oder da ist auch kein Aber dran. Ich finde, das ist eher ein Symptom dieser. Genau dieser Spielergeneration, die so viel auf die Schnauze bekommen hat, so viel Kritik abbekommen hat. Ne, du sagst jetzt selber, der tiefste, das Gesicht des tiefsten Tiefpunkts des DFB, das ist brutal.
Das ist die Wahrheit.
Aber das tut trotzdem das macht ja was mit einem.
Und, genau deswegen.
Natürlich hast du dann Angst oder natürlich hast du dann nicht die mentale Stärke. Es ist Aufgabe eines Trainerstabs, diese mentale Stärke irgendwo zu ermöglichen. Ja, also auch da mein Vorwurf wieder eher an Trainerteam etc. Weil das ist ein fürchterliches Bild also ein fürchterliches Zeugnis auch für den Trainer, dass er es nicht schafft, seine Spieler so drauf vorzubereiten, dass die mit 20 Jahren Erfahrung oder 15 Jahren Erfahrung sich nicht zutrauen, einen Elfmeter zu schießen.
Ja, klar. Also da hat sich so viel aufgestaut in den Jahren der Erfolglosigkeit. Hängt irgendwo alles zusammen. Und da muss man jetzt, denen muss man jetzt die Entscheidung einfach rausnehmen.
Das wäre Tabula rasa. Einfach
alle
raus.
Das wäre dann auch meine Erwartungshaltung an Jürgen Klopp, wenn das denn wird am Ende, oder dem neuen Bundestrainer, das denen abzunehmen, sagen, okay, diese Generation, das ist jetzt beendet. Lass die ihre Vereinskarrieren weiterspielen, aber in der Nationalmannschaft kann es nicht mehr weitergehen für sie. Kompletter Neustart, junges Team. Da bin ich auch wieder bei der Parallele zu 2004, Jürgen Klinsmann. Genau das hat er nämlich gemacht. Er hat geschaut, nicht die jetzt die letzten Jahre dabei waren, über den Tellerrand hinaus, wer spielt wo, irgendwo im Ausland noch. Haben wir da einen übersehen, da einen Spezialist mit irgendwelchen Fähigkeiten. Junges, frisches Team an den Start bringen. Es würde mich als Fußballfan in Deutschland so anzünden, wenn da irgendwo im Herbst unter einem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp ein junges Team auf dem Platz steht. Ich will da Namen lesen wie Lennart Kahl, Elmaler, Bischof, Malik Chau, Finn Jelsch, Gruda, Tresoldi, Atubolu, Urbich. So, diese Namen, bring die in ein Team und so ein paar Säulen, die wir jetzt im Moment dabei haben, so ein Wirtz, Musiala, klar, Schlotterbeck, Tah, die bleiben dabei, die können Gerüst sein. Darum herum, diese jungen Spieler, die alle brutales Potenzial haben, unter der Führung von Jürgen Klopp, das würde mich wieder anzünden für den DFB.
Und das mit einem energiereichen, körperlichen, anfeuernden Fußball. Also wirklich diese Spielkontrolle haben sie gezeigt. Das haben sie. Sie haben den Ball im Griff, aber sie wissen nicht, wann man ihn in der richtigen Geschwindigkeit so abgibt, dass er im Tor landet. Und ja, da einfach mal wirklich so eine unbeschwerte Galligkeit, junge Leute, die sich da reinwerfen. Und da bin ich, es geht dir wahrscheinlich genauso, Erfolg zweitrangig.
Ja,
es ist
so,
genau das. Es geht einfach nur darum, wie präsentiert sich das. Schöpft man wirklich sein eigenes Potenzial zum Maximum aus? So, und wenn ich einen, keine Ahnung, wenn ich einen Wirt sehe und der ballert das ganze Spiel über durch, der hat eine gute Aktion nach der anderen, die vielleicht nicht so erfolgreich sind, vielleicht es geht mal ein Pass daneben, aber man merkt, der haut sich rein. Geschenkt. Aber dieses ängstliche Hin- und Hergeschiebe, die Angst vor der, ne, jetzt kommt was zum Reinwerfen in das Phrasenschwein, die Angst vor der eigenen Courage. Das muss weg.
Absolut. Also das ist, also wenn das wirklich klappt, so ein junges Team, wie ich es gerade skizziert habe, mit den Namen so ungefähr, dem verzeiht man auch, wenn die kommende EM dann nicht so erfolgreich ist. Wenn man vielleicht, kommt man vielleicht mal eine K.O.-Runde weiter, zwei K.O.-Runden weiter, scheidet da irgendwo aus, vielleicht kriegt man auch mal irgendwo auf den Sack von einem großen Gegner. Aber wenn man sieht, dass da wieder Feuer drin ist, dass da eine Hoffnung drin ist, dass du einen Weg siehst, dass die sich weiterentwickeln, dann ist doch jeder in Fußball-Deutschland völlig okay damit. Also es geht doch nur, also Fußball-Deutschland möchte doch einfach nur wieder angezündet werden und nicht den gleichen Einheitsbrei weitersehen wie die letzten 10 Jahre.
Ich gebe dir ein Beispiel, Schalke 04.
Ja.
Schalke 04, kurz davor von der zweiten in die dritte Liga abzusteigen, gerade noch gerettet, Spitze ausgetauscht, Frank Baumann installiert, der holt einen Trainer, wo man erstmal überhaupt nicht weiß, was ist das, ist der nächste No-Name, was soll das, holt ein paar Spieler und plötzlich hast du eine defensive Klarheit, du hast in der Defensive erstmal eine Galligkeit, du hast asoziales Verteidigen. So, aus dieser asozialen Verteidigung hast du dann aber irgendwann plötzlich eine Kombination nach vorne, ein Fußballspiel, ein Pressing über den ganzen Platz und eine Begeisterung für die Fans. Und wenn Schalke diese Saison nicht aufgestiegen wäre, wäre das kein Problem gewesen. Denn das, was gestimmt hat, war einfach die Präsentation einer Spielidee und einer Leidenschaft. Und das ist das, was die deutsche Nationalmannschaft einfach fürs nächste oder ab September braucht, eine Spielidee, eine erkennbare, für den Laien und für den Profi, erkennbare Spielidee und Leidenschaft.
Ja, und frische Gesichter, ganz, ganz wichtig. Frische Gesichter brauchen wir und das erinnert mich dann tatsächlich sehr an die WM 2010, ne, wo sich damals Michael Ballack kurz vorher verletzt hatte, weil er von Kevin-Prince Boateng ins Krankenhaus getreten wurde. So, da war die Stimmung am Boden, unser wichtigster Spieler fällt aus, jetzt haben wir nur noch junge Kerls, die werden das im Leben nicht reißen da in Südafrika und die sind über dieses Turnier zu einer richtigen Einheit geworden, die 4 Jahre später Weltmeister geworden ist. Klar, das war natürlich dann tatsächlich auch sehr erfolgreich, direkt im ersten Anlauf bei der WM 2010. Aber das war eine Truppe, die begeistert hat. Der hätte man es auch verziehen, wenn 2010 nicht so erfolgreich gewesen wäre. Weil die haben was ausgestrahlt. Ja. So, da haben die Leute Bock drauf gehabt. Und das braucht es jetzt wieder. Und wenn wir das wieder hinkriegen, dann können wir es auch zurückschaffen zu einer wirklichen Top-Nation im Weltfußball. Ja. Ne? Und nicht der Zweitklassigkeit, die Kai Havertz ja auch richtigerweise im Interview bestätigt hat.
Überlegen, du hast Spieler wie Musiala, wie Wirtz, die wie Ausnahmetalente auf ihrer Position sind. Du hast einen Havertz, der eine wahnsinnige Spielintelligenz hat. Du hast mit Meča und Pavlovic zwei, die das Mittelfeld dirigieren können. Du hast mit Tah, mit Schlotterbeck, hast mit Nathaniel Brown. Du hast das Material für eine Top-5-Nation. Hast du. Weil du kannst über die, wenn du sie richtig einsetzt, dann kannst du damit Spiele entscheiden, du kannst damit Spiele dominieren. Und was machst du? Du schaffst es nicht, gegen 10 Paraguayer, von denen wahrscheinlich 7, ich habe es nicht nachgeguckt, das ist jetzt einfach nur das Klischee, von den 7 nicht mal irgendwie in der Top-Liga spielen.
Ja, das auf jeden Fall. Ja, aber das ist doch ein schönes Schlussfazit. So haben wir doch auch einen positiven Weg mal aufgezeigt, weil natürlich wird jetzt viel gepoltert, viel Enttäuschung, viel Forderung von alle weg, alle raus. Aber es muss ja auch weitergehen danach. Deswegen finde ich es gut und ich hoffe ihr da draußen auch, dass wir mal hier einen lösungsorientierten Zukunftsweg aufgezeigt haben, wie aus dem DFB auch wieder eine Top-Nation werden kann.
Ja, und ich finde, was es halt, was wichtig ist, es geht nicht darum, jetzt einfach nur zu bashen und irgendwie zu sagen, ja, die sind ausgeschieden und deswegen Nagelsmann raus, sondern klar hervorzuheben, wo hakt es gerade. Ich habe einen Reel gesehen, ich möchte diesmal kein Name-Dropping machen. Da wurde Julian Nagelsmann verteidigt, weil es hieß, ja, der Trainer ist nicht derjenige, der die Verantwortung trägt. Und ich finde, in diesem Fall bei Julian Nagelsmann ist es auf jeden Fall seine Verantwortung, seine Einstellung der Mannschaft, seine Herangehensweise ans Turnier. Und deswegen wäre es wirklich, es würde Größe bedeuten, wenn er jetzt nach ein paar Nächten drüber schlafen sagt, ich habe mir Gedanken gemacht und ich überlasse das Amt dem Nächsten.
Ja, das sind schöne Schlussworte und wir würden uns natürlich wünschen, dass ihr da draußen uns an euren Gedanken teilhaben lässt. Schreibt uns in die Kommentare bei YouTube, bei Spotify, schreibt uns bei Instagram. Was habt ihr für Gedanken zum WM aus? Wie sind eure Gefühle? Wie seht ihr eine Zukunft des DFB? Das würde uns wirklich interessieren an der Stelle. Welche Namen würdet ihr da sehen, damit wir da ein gutes Bild bekommen? Wir haben euch ja hier wirklich unsere Fußballherzen hier eine Stunde lang ausgeschüttet an diesem schwarzen Tag des deutschen Fußballs. Deswegen wird es uns freuen, wenn ihr uns auch so ein bisschen dran teilhaben lässt. Und ich würde diese Folge hier gerne beschließen mit einem absoluten Social-Media-Schmankerl, was wir gestern Nacht noch gesehen haben. Und das kam vom Bundeskanzler höchstpersönlich, Friedrich Merz, der als Reaktion auf das blamable Ausscheiden gegen Paraguay im 16. Finale der WM einen Tweet abgesetzt hat und Folgendes geschrieben hat: Auch wenn das Ausscheiden schmerzt. Was für ein Spiel, DFB-Team! Mit eurem Einsatz und Teamgeist bei dieser WM habt ihr unser Land begeistert. Wir sind stolz auf euch.
Ja. Und viel mehr muss man, glaube ich, zur Politik der CDU nicht sagen.
Ich weiß nicht, was der Bruder für ein Spiel gesehen hat, aber es war wahrscheinlich nicht das Gleiche, was wir gesehen haben. Oder er hat nach dem Spiel ChatGPT gefragt oder ChatGBD, wie die Leute in seiner Altersklasse sagen, schreib mir mal einen aufbauenden Tweet zum Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft.
Ja. Es gibt übrigens dazu einen Fun-Fact und zwar gibt es einen Screenshot, wie die Bild als Eilmeldung rausbringt, 13.04 Uhr. Friedrich Merz kommentiert das Ausscheiden der DFB-Elf und der Tweet ist von 13.16 Uhr.
Ja.
Ja. Bild sprach zuerst mit dem Ton.
So. Ja. In diesem Sinne.
Wie geht's weiter, Max?
Ja, genau, wie geht's weiter? Also, wir haben euch ja vorher angekündigt, immer einen Tag nach dem Deutschlandspiel sind wir mit dem Podcast da. Das ist jetzt dann an der Stelle erledigt. Es gibt kein Deutschlandspiel mehr bei dieser WM, aber wir werden diese WM natürlich zu Ende begleiten für euch. Das heißt, wir machen jetzt nicht schon hier Sommerpause an der Stelle, sondern wir machen bis zum Ende der WM weiter. Nächste Podcast-Folge gibt es am kommenden Sonntagabend, das heißt, da dann gewohnte Zeit für euch am Sonntagabend, der Podcast dann bei YouTube oder eben bei euren Podcast-Apps für euch verfügbar. Wir machen dann jeweils einfach immer so ein Roundup von allem, was so bis dahin passiert ist in den letzten Tagen vorher. 16. Finale läuft ja. Ich glaube, Sonntag ist sogar schon der Übergang zum Achtelfinale. Also wir werden viel zu besprechen haben, was bis dahin dann passiert ist. Und danach gucken wir Woche für Woche weiter, dass wir, ja, so ich schätze im Schnitt zweimal die Woche für euch da sind bis zum Ende der WM. Ja,
Stream-Rhythmus wird dann so ein bisschen auch von uns tagesformmäßig abhängen, wie unsere Kapazitäten sind. Aber ich denke mal, so im Mittwoch-Donnerstag-Bereich wird dann immer ein Stream stattfinden. Beim nächsten Stream, ich glaube, das kann ich schon ankündigen, wird es ein Quiz geben, das von der Community vorbereitet wurde, was bisher contentmäßig nicht reingepasst hat in den Plan, aber was sicherlich ein großer Spaß wird. Genau, das kann man schon mal vorab ankündigen. Und ansonsten gewohnte Podcast-Qualität, die Kuriositäten, vielleicht noch ein Flyover? Ich wär dabei.
Zum Finale mit Sicherheit.
Ohne Scheiß.
Dutzend Tarnkappenbomber werden sie da drüber ballern
über New Jersey. Die Halbzeitshow des Finales hat das wettzumachen, was mich an der Eröffnungsfeier enttäuscht hat.
Ja, das wird unser Happening der WM.
Da müssen
die
Panzer
Halbzeitshow vom Finale. ich erwarte alles für diese
Halbzeitshow. Bitte eine chinesisch anmutende Militärparade vor dem Stadion.
Ja, absolut.
Gut.
So, damit sind wir wirklich am Ende angekommen. Die große Abrechnung des DFB für euch hier. Wir sagen Power, ciao und fulminante Grüße.
Das sagen wir. Ciao, ciao.
Freunde des runden Leders, hier ist eure Wohlfühloase für das Fußballherz. Bei Fritz und Stroh, die Fußballshow, begleiten wir jede Woche die Geschehnisse der Fußballwelt und ordnen sie für euch ein. Kein Taktikgelaber, eine Menge Humor und vor allem ganz viel Leidenschaft für den schönsten Sport der Welt. Von Bundesliga über WM bis hin zur Kreisliga ist für jeden was dabei. Also, schaltet beim nächsten Mal ein als Podcast und bei YouTube.